Die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen. Wann ist eine Handlung sittlich gut? Darum geht es hier heute in der Katechismus-Sendung in deinem zweiten Teil mit Professor Manfred Balkenhol. Wir haben ja schon grundlegende Gedanken von ihm zu diesem Thema gehört. Er beschäftigt sich in diesen beiden Teilen vornehmlich mit dem Punkt 1750 im großen Katechismus, 1750. Dort steht, der sittliche Charakter der menschlichen Handlungen hängt ab vom gewählten Objekt, vom angestrebten Ziel oder von der Absicht, von den Umständen der Handlung. Gleiches finden Sie dann auch im Punkt 367 des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche und auch im Punkt 368 dort. Hören wir also weiter den Gedanken von Professor Manfred Balkenhol aus Osnabrück zu den Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen.
In der theologischen Tradition hatte man stark auf die Pflicht zu glauben gepocht, auch auf die Pflicht zu hoffen und zu lieben. Heute aber wissen wir, dass es weitaus besser ist, den Menschen zum Glauben zu verhelfen, als ihn auf den Glauben zu verpflichten. Und das Gleiche gilt für das Hoffen und für das Lieben. Es ist besser, den Menschen zur Hoffnung zu verhelfen, als ihn auf die Hoffnung zu verpflichten. Wie aberwitzig es ist, den Menschen auf die Hoffnung verpflichten zu wollen, sieht man ja zum Beispiel an den Zerrformen der Hoffnung. Vermessenheit und Verzweiflung sind Zerrformen der Hoffnung, auch die Ängstlichkeit. Wenn jetzt der Mensch in aller Angst lebt, dann will man ihn doch, kann man ihn doch nicht zur Hoffnung verpflichten, weil du hast nicht zu hoffen, die Angst wegzumachen. Oder sagen wir mal, er ist durch eine Verzweiflung niedergedrückt. Wie soll man ihm denn sagen, du hast jetzt nicht verzweifelt zu sein? Und du hast die Pflicht, die Verzweiflung abzustellen. Du hast jetzt sofort wieder zu hoffen. Das geht nicht. Dazu ist der Wille nicht da. Dazu ist auch der Verstand nicht da. Verstand und Wille haben im menschlichen Leben andere Aufgaben. Außerdem wächst Glaube, Hoffnung und Liebe nicht aus dem Verstand und aus dem Willen. Ich sagte es, er realisiert, hat also ihren Wurzelgrund, ihre Wurzelgründe. In der emotional-kardialen Mitte, wer das gesehen hat, ich sage es noch einmal, war Augustinus, aber auch Thomas von Aquin und viele andere bedeutende Theologen, auch der Neuzeit. Und was endlich die in der Tradition besonders stark herausgestellte Sündhaftigkeit anbetrifft, Sünde gegen Sünden gegen den Glauben, Unglauben, Wundersucht, Aberglauben etc., Sünden gegen die Hoffnung, Vermessenheit, Verzweiflung, Ängstlichkeit, Ängstlichkeit als Sünde oder gegen das Lieben können. Hass, Misstrauen, Hass gegen Mitmenschen und gegen Gott. Wenn der Mensch erfasst ist von einem Hass gegenüber sich selbst, gegenüber den Mitmenschen und gegen Gott, das ist ja doch wohl das Gegenteil von Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe. Wenn man ihn jetzt sagen wollte, du hast jetzt, statt zu hassen, zu lieben. Und will ihn auf die, Liebe verpflichten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann den Menschen aus dem Hass zur Liebe führen. Aus dem Unglauben zum Glauben. Und man kann ihn aus der Hoffnungslosigkeit zur Hoffnung führen. Da sind aber andere Kräfte im Menschen, die wirksam werden müssen. Das müssen wir doch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und dass wir in dieser Richtung auch unseren guten Katechismus, den guten KKK auch weiterführen müssen. Dazu sind wir verpflichtet und ich bin davon überzeugt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. dass diese Gesichtspunkte, die ich nenne, in einer Moraltheologie der Zukunft selbstverständlich sein werden. Aber wir haben noch ein Stück Weges vor uns. Und ich sagte, was die in der Tradition besonders stark herausgestellte Sündhaftigkeit gegen den Glauben, gegen die Hoffnung, gegen die Liebe anbetrifft, so wird man bei menschenkundiger Führung doch wohl sagen dürfen, bei menschenkundiger Blickführung doch wohl sagen dürfen, dass diese Fragen häufig zu früh gestellt worden sind. Zuvor muss gefragt werden, warum der Mensch in eine solche Lebenssituation gelangen konnte, wenn er nicht glauben kann, wenn er nicht hoffen kann und wenn er nicht lieben kann. Die zentrale Frage lautet daher so: Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entwehrte nachgeholt werden? Das ist die entscheidende Frage. Ich wiederhole sie. Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Das ist der große Dienst der Moraltheologie, überhaupt der Pastoral, der Theologie, der Religion, der große Dienst an den Menschen, dass man sieht, was ist denn hier passiert im Leben des Menschen. Das heißt, die Phänomene, die Erscheinungsformen im Blick hat. Dann zweitens die Frage stellt, wo liegen die Ursprünge? Und drittens, wie kann geholfen werden? Das ist das, was wir tun müssen. Ich sage es noch einmal. Erstens sehen, was vorliegt. Übrigens, ganz am Rande bemerkt, hat auch so die ärztliche Cura, die ärztliche Sorge um den Menschen, die Cura medicinalis, hat auch so vorzugehen. Erstens, was liegt vor? Die Diagnose ist doch erst wichtig. Zweitens, wo liegen die Ursprünge? Und drittens, wie kann geholfen werden? Die Diagnose liegt immer vor der Therapie. Und so ist es auch bei den Zerrformen des Hoffens, des Liebens und des Glaubens. Wenn der Mensch geprägt ist von einem Hass gegen sich selbst, der so groß geworden ist, dass sogar der Hass gegen die Mitmenschen sich daran anschließt und als Folge davon der Hass gegen Gott, denn das ist die Reihenfolge, dann ist es doch nötig, notwendig, im ursprünglichen Sinne des Wortes, notwendig, um die Not des Menschen zu wenden. Darum notwendig, die zu sehen, was vorliegt, die Frage zu stellen, wo liegen die Ursprünge, und dann zu helfen. Also, ich sage das eben ausgesprochene Satz noch einmal. Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt? Und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Also einen Dreierschritt haben wir heute. Erstens, was liegt vor? Zweitens, wo liegen die Ursprünge? Und drittens, wie kann geholfen werden? In der Vergangenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, war auch die Ethik, die Moraltheologie von einem Dreierschritt geprägt. Erstens die Definition. Es wurde definiert, was zum Beispiel Glaube ist, was zum Beispiel Liebe ist. Erstens die Definition. Zweitens die Pflichtmäßigkeit. Du hast zu tun. Und drittens, wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, ist es Sünde. Das war, genau das war die dreifache Abfolge der früheren Moraltheologie. Ich sage es noch einmal. Erstens die Definition. Es war also ein definitorisches Vorgehen, also ein intellektuelles Getöse. Also erstens die Definition. Was liegt vor? Wenn man jetzt also weiß, was vorliegt, dann gibt es die Pflicht, es zu tun. Dann wird die Pflichtmäßigkeit betont. Und drittens, wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, ist Sünde. Heute, ich würde lieber sagen, in der Zukunft haben wir wiederum einen Dreierschritt. Was liegt vor, also die Phänomene, was sich zeigt, zu sehen, erstens die Phänomene, zweitens die Ursprünge und drittens, wie kann geholfen werden. Das wird die Richtschnur der Moraltheologie der Zukunft sein. Ich selbst werde es nicht mehr erleben. Das liegt einfach an meinem Alter. Aber ich habe selber mitgeholfen in einem Leben in der Schulklasse und im Hörsaal, damit diese Gesichtspunkte in das Bewusstsein vor allem der jungen Menschen geraten und damit auch von hier aus eine Änderung der ehemaligen, der definitorischen Sichtweise erfolgen kann. Ohne jetzt Definitionen verteufeln zu wollen, so wie ich auch Verstand und Wille sehr schätze. Sie haben aber im menschlichen Leben dienende Funktion. Und so müssen wir sagen, und in dem Sinne die beiden Kapitel angehen, 1750 und 1751, das gewählte Objekt heißt es hier, ich sage es noch einmal, ich habe es anfangs vorgelesen, ist ein Gut, klar, auf das sich der Wille bewusst richtet. Ja, da müssen wir dann auch sagen, inwiefern der Wille sich hierauf richtet und was die Aufgabe des Willens ist, auch was die Aufgabe der Verstandeseinsicht ist. So müssen wir schon vorgehen. Und da müssen wir vielleicht später mal, dann werde ich vielleicht nicht mehr leben, ein neues Kompendium, einen neuen Katechismus der katholischen Kirche herausfinden oder formulieren, welcher die zentrale Frage beantwortet. Was hat der Mensch in seinem Lebensprozess entbehrt und wie kann das Entbehrte nachgeholt werden? Und ich sagte ja, dass der Verstand und der Wille bedeutende Funktion haben. Was hat man sich eigentlich dabei gedacht, dass man die Liebe dem Willen zuordnete, frage ich mich. Die Lehrbücher der Moraltheologie waren allesamt so gestrickt. Und ich will das jetzt nicht der Moraltheologie alleine hier anlasten. Nein, nein. Die Philosophie war doch ebenfalls so geprägt. Wenn die Frage gestellt wurde nach der Liebe, dann wurde erstmal definiert. Liebe ist die wertbejahende und wertschöpferische Urkraft des wollenden Geistes. So steht es in einem philosophischen Wörterbuch, und zwar von Brugger. Das mussten die Philosophen früher können und kennen. Und das mussten die Theologen früher auch kennen. Was ist, also ich sagte ja, die definitorische Vorgehensweise. Also was ist Liebe? Liebe ist die wertbejahende. Jetzt ist alles richtig. Wertbejahend. Nicht etwa wert. Nicht bejahend, also wert verneint. Nein, wertbejahend. Also Liebe ist die wertbejahende. Bin ich jetzt richtig? Und wertschöpferische ist jetzt auch richtig. Und Bert Schöpferische, Urkraft, auch richtig. Bis jetzt alles richtig. Jetzt geht's los. Des wollenden Geistes. Das ist der Wille. Der Wille ist der wollende Geist. Und dann haben wir den Verstehenden, den Geist. Die Verstandeseinsicht und der Willensentschluss. Und da ist gesagt worden, wo die Liebe anzusiedeln ist. Mit dem Willen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir die Liebe nicht hervorzaubern. Und wenn der Mensch von einer Liebe erfasst wird, er kriegt sie mit dem Willen ja nicht einmal weg. Ihr schweige denn, dass er sie mit dem Willen hervorholt. Das sind reine Irrtümer. Und in der Definition von dem bekannten philosophischen Wörterbuch von Brugger hieß es dann weiter über die Liebe. Wesentlich und in ihrem Erlebniskern betrachtet ist sie, die Liebe also, eine Willenshaltung. Die nochmal dahinter geschrieben, die das erst noch nicht kapiert haben. Das ist ja sowas von hirnrissig. Nicht wahr? Ich sage darum nochmal, mit dem Willen kann der Mensch wohl eine Handlung befehlen, die er genau durchführt, die als Erweise der Liebe gelten sollen. Das kann er mit dem Willen. Der Wille belebt. Der Wille kann nicht die Liebe hervorbringen. Sie radiziert. Also hier die Wurzel, der Wurzelgrund in der emotional-kardialen Mitte des Menschen. Das hat Augustinus erfasst. Und er hat darum auch all die Wörter und die Zusammenhänge aus dem Neuen Testament immer und immer wieder zitiert, die das darlegen, zum Beispiel eingegossen ist der Geist Gottes in unsere Herzen. Steht nicht in unserem Willen, so wichtig der Wille ist. Ich bin froh, dass wir Verstand und Wille haben. Ich bin nicht der Ansicht, dass es genauso gut wäre, wenn wir Qualen geblieben wären und die Entwicklungsgeschichte, aber lassen wir das doch mal von beiseite. Nein, dass der Mensch ist, das ist Schöpfungswirklichkeit. Und darum gehört die Schöpfungswirklichkeit des Menschen zum Menschen, wesentlich zum Menschen, zur Menschenwürde übrigens auch. Es ist eine der Säulen der Menschenwürde. Das habe ich an der Universität ein paar Jahrzehnte gelehrt. Die vier Säulen der Menschenwürde. Die Gottebenbildlichkeit, die Gotteskindschaft und die Ausstattung des Menschen, was ich eben sagte, die Kräftefelder des Menschen, die zum Menschen gehören und die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Dazu ist der Mensch geschaffen. Und er ist hier in diesem Leben geschaffen, die Kräfte des Hoffens, des Glaubens und des Liebens bei sich und bei anderen zu entfalten. Vielleicht kann der Mensch aus der Hoffnungslosigkeit am allerbesten befreit werden, wenn er andere aus der Hoffnungslosigkeit befreit und zur Hoffnung befähigt. Vielleicht kann der Mensch die Ebenbildlichkeit Gottes am allerbesten bei sich selbst entfalten oder zur Geltung bringen, wenn er den Glauben an die Gleichheit, an die Gottebenbildlichkeit bei anderen Menschen nahe bringt. Und wenn er die Gotteskindschaft den anderen Menschen darlegt und zeigt, wie sie auszusehen hat. Ganz am Rande gesehen oder vielleicht sogar vordringend in den Kernbereich des Gesagten. So wie der Mensch als Einzelwesen Ebenbild Gottes ist, so ist er als Vereinigung in der Ehe und der Familie das Ebenbild der göttlichen Trinität. Auf dieses Geheimnis, welches aus der Patristik stammt, hat erneut der heilige Papst Johannes Paul II. Aufmerksam gemacht. Hier ist das höchste Maß an Communio, an Gemeinschaft, überhaupt möglich in der menschlichen Ehe, welches in der Dreieinigkeit vorgelebt wird. Die Dreieinigkeit ist das Urbild, die göttliche Dreieinigkeit. Die Ehe, das Abbild. In das Abbild wirkt das Urbild selbst hinein. Und in dem Abbild kommt das Urbild zur Erscheinung. Die göttliche Dreieinigkeit kommt in Ehe und Familie des Menschen zur Erscheinung. Und wir dürfen auch sagen, Gott tut seine göttliche Dreieinigkeit kund. Er offenbart seine göttliche Dreieinigkeit durch die Ehe und die Familie. Das ist für die Ehekunde und für die Familienkunde der Zukunft ein tragender Gesichtspunkt, der neu entfaltet und neu dargelegt werden muss. Und zwar sind wir das schon dem heiligen Johannes Paul II. Schuldig, der auf diese Dinge hingewiesen hat. Auch, dass die Familie die Kirche im Kleinen ist, die Ehe und die Familie. Das hat 2 Jahrtausende gedauert, bis dieses Wort in das Zweite Vatikanische Konzil hineingekommen ist. Da steht es nämlich drin. Es ist damals schon dargelegt worden von Johannes Chrysostomus. Johannes Chrysostomus, ein Bischof, der die Familie und die Ehe als die Kirche im Kleinen dargetan hat, dargelegt hat. Seine Amtsbrüder, die Bischöfe, die hat er des luxuriösen Lebens bezichtigt. Das haben die sich nicht gefallen lassen. Die haben ihn verbannt. Und dann war er elendig in der Verbannung. Er ist wieder herausgeholt worden, als am kaiserlichen Hof ein Unglück passierte und er, der gefeierte Prediger, wurde geholt und hat wieder Ordnung geschaffen. Da hat man ihn rehabilitiert. Später hatte man ihn wieder verbannt. Da ist er in der Verbannung elendig gestorben. Aber die Kirche hat ihn gehört. Die Kirche hat ihn heilig gesprochen. Und nach 2 Jahrtausenden hat die Kirche dieses Wort von Johannes Chrysostomus in die dogmatische Konstitution aufgenommen. Da steht es drin. Und Johannes Paul II., ebenfalls ein Heiliger wie der heilige Johannes Chrysostomus, der heilige Johannes Paul II., er hat die Kirche, die Familie ebenfalls als die Kirche im Kleinen gesehen. Und so wie Johannes Chrysostomus sehen wollte, wie die Kirche denn in ihrer kleinsten Form aussah, hatte er zahlreiche Kontakte, persönliche Kontakte mit Familien. Ebenso der heilige Johannes Paul II. Dieses Wissen ist auch heute noch lebendig an der Universität Lublin, wo Johannes Paul II. Gelehrt hatte. Ich hatte die Einladung angenommen, dort an der Universität Gastvorlesungen zu halten, hatte Kontakte zu Studenten und zu Lehrenden. Und dieses Leben des heiligen Johannes Paul II. Ist auch heute noch dort lebendig. Er hatte zahlreiche Kontakte mit Familien, die auch heute noch von diesen Kontakten zehren. Denn er, der jetzt heilig gesprochene Johannes Paul II., wollte doch sehen, wie die Kirche im Kleinen aussieht, genauso wie Johannes Chrysostomus in der Patristik sehen wollte, wie die Kirche denn wirklich aussieht im Kleinen. Und in seinem Brief an die Familien, dort sagt er es, unter diesen zahlreichen Wegen ist die Familie der erste und der wichtigste. Wie recht er doch hatte.
Sie hören die Katechismus-Sendung bei Radio Horeb heute mit Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück.
Und wenn wir nun den Blick wiederum werfen auf die Quellen der Sittlichkeit, so können wir sagen, dass die Quellen der Sittlichkeit eingeübt werden im Erlebnisbereich der Ehe und Familie. Hier erfährt der Mensch, was denn Liebe ist. Das Erste, was sich im menschlichen Leben seelisch ereignet, ist nämlich die Hoffnung. Und zwar ein Grundelement der Hoffnung ist das Vertrauen. Und das Vertrauen ist das erste Element, was sich im menschlichen Leben ereignet als Voraussetzung für die Hoffnung. Nämlich, dass der Mensch Vertrauen hat zu den Stellvertretern Gottes, vor allen Dingen zunächst mal zu der Mutter. Denn das Vertrauen des Kindes zur Mutter ist auch schon eine pränatale Qualität, die nach der Geburt des Kindes sich weiterhin verfestigt, sich weiterhin entwickelt und entfaltet. Und es sind auch andere Elemente der Hoffnung, die zur Entfaltung kommen müssen. Vertrauen, Erwarten und Verlangen, dass die berechtigten Erwartungen und Forderungen des Menschen in Erfüllung gehen. Das gehört auch zum Wachstumsprozess der Hoffnung. Und dann geht die Hoffnung über in das Lieben. Und dann erst zum Glauben. Und diese drei göttlichen Tugenden sind auch darum göttliche Tugenden, weil die Eltern als Stellvertreter Gottes diese Tugenden im Menschen wecken und zur Entfaltung bringen. Sie sind angelegt vom Schöpfer selbst. Und daher sind die Quellen der Sittlichkeit vom Schöpfer angelegt und müssen sich im menschlichen Leben entfalten. Und ich sagte es, die Gottebenbildlichkeit, die Gotteskindschaft, dann diese menschlichen Qualitäten, die im Menschen angelegt sind, das sind auch, also auch eine Säule der Menschenwürde. Und eine dritte Säule der Menschenwürde, sagte ich, ist die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Das ist christliches Gedankengut seit der frühen Christenheit schon, seit der Patristik. Wir hatten hier auch schon einen Vorklang. Wir hatten ein Wetterleuchten im Alten Testament. Das müssen wir dabei sagen. Aber zur Entfaltung kommt dieser Glaube im Christentum, in den heidnischen Religionen hatten wir hiervon ja doch wohl, was die ewige Bestimmung des Menschen anbetrifft. Ihr wisst nicht, wo wir hier Aspekte hätten. Da hatten wir doch eher in der Mythologie auch, also eher das Gegenteil. Zum Beispiel bei der Büchse der Pandora. Die Gottheit rächt sich ja an Menschen und schickt die Pandora zu Menschen hin, bringt ihm das in die Büchse bringen, mit der Weisung, sie nicht zu öffnen. Sie wird ja doch geöffnet und aus der Büchse entfliehen, die ganzen Übel von der Gottheit gebracht. eins blieb in der Büchse zurück, die Hoffnung. Schnell macht der Mensch die Büchse wieder zu, damit nicht noch mehr Übel drin bleiben, und die Hoffnung bleibt zurück. So muss er mit den Übeln, Krankheit, Leid, Sterben, Tod, alles, was gibt, leben, ohne Hoffnung. Und diese Lehre in der Antike wird durch die ewige Beglückung des Menschen, dadurch, dass er die Hoffnungselemente schon in diesem Leben hat, abgelöst. Und wir dürfen sagen, dass sich das Christentum in einem Affenzahn, sage ich mal, in einem Tempo, welches sagenhaft, welches unverständlich ist, wenn wir nicht die Gnade Gottes mit den Zungen erzählen müssen. Überall hat sich diese Lehre des Christentums über die ganze eine bekannte Welt verbreitet, in sehr schneller Zeit. Und heute sucht der Mensch nicht mehr den Sinn des Lebens, indem er den Wahn an weisen Silenen sucht im Wald. Das nicht. Er ist heute in anderer Weise verzweifelt. Aber wir haben immer noch die Lehre von der ewigen Bestimmung eines jeden Menschen. Also als Grundlage, als Säule der Menschenwürde. Wir haben immer noch die Ausstattung eines jeden Menschen als Grundlage der Menschenwürde mit Verstand und Wille, also dienende Elemente. Und wir haben heute immer noch die Lehre, die sich tagtäglich im Leben eines jeden Menschen bewahrheiten und kundtun muss, nämlich die Gottebenbildlichkeit und die Gotteskindschaft. Und damit haben wir einige Quellen der Sittlichkeit auch von einem anderen Aspekt erweiternd hinzugefügt. Wenn wir hier erst gelesen haben, das gewählte Objekt ist ein Gut, auf das sich der Wille bewusst richtet. Es ist ein Gut, ganz ohne Zweifel. Ganz ohne Zweifel. Aber Verstand und Wille sind hier nicht unbeteiligt. Sie leisten wertvolle Dienste. Und in diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, will ich heute mit meinen Ausführungen schließen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Um die Frage, welches die Quellen der Sittlichkeit menschlicher Handlungen sind, insbesondere dann, wenn es darum geht, eine Handlung sittlich zu bewerten, wann ist sie gut, darüber machte sich heute in der Katechismus-Sendung Gedanken Professor Manfred Balkenohl aus Osnabrück. 08328 921 120 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst, wo Sie eine CD bestellen können, oder schauen Sie einfach auf horeb.org ins Tagesprogramm oder gleich ins Podcast- und Download-Angebot. Ich darf mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen allen viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.